Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Er liegt gerade bei 12,82 Euro pro Stunde. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Assmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab. Die Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten will die Entscheidung über die Höhe weiterhin der unabhängigen Mindestlohnkommission überlassen. Sie ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und stand in der Vergangenheit in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, einen zu niedrigen Satz beschlossen zu haben. Die Kommission hat angekündigt, sich künftig am durchschnittlichen Bruttolohn zu orientieren.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Außerdem soll er in sozialen Medien angekündigt haben, einen Anschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt im Dezember zu verüben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat der Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise einer Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt gerade der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals, Seifert, wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Unter anderem sei ein Clean-Up-Day mit 40 freiwilligen Helfern geplant, so Seifert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne, im Südwesten auch einige Schauer oder Gewitter möglich, starkböiger Südwestwind. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 21 und in Spandau 23 Grad, in Wiesenburg 18 und in Guben 24 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft, dabei wird es etwas kühler. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Fanny Tank.
Willkommen zurück. Andante aus den 22 Petits Morceaux d'Ensemble Opus 26 für Bläserquartett des französischstämmigen russischen Komponisten Anton Simon oder Anton Simon, wie auch immer, gespielt vom Quartett Tetra Brass. An der Unsicherheit mit dem Namen können Sie schon ablesen, es ist ein vergessener Komponist. Viele werden diesen Namen wahrscheinlich noch nie gehört haben, mir war er auch neu. Er erscheint hier jetzt auf dem Debütalbum Metall dieses Quartetts als allerletzter, als Originalkomposition aber, als einzige oder zumindest Ensemblekomposition, die keiner Bearbeitung bedurfte. Und dieses Album insgesamt zeigt eine Art Ernte der letzten paar Jahre im Leben des Bläserquartetts Tetra Brass, in denen es sich oder seine Richtung vielleicht in gewisser Weise erstmal gefunden hat. Die Erforschung neuer Klangräume für ihre Kombination. Auf diesem Weg ist schon so manche vergessene Perle mit metallischem Glanz versehen und aus den Tiefen der Vergessenheit herausgesiebt worden, dann vor allem auf der Bühne. Und um Ihnen jetzt einen Eindruck zu geben, wie eine Sammlung solcher kleinerer Bläserstücke am Stück klingen kann, nämlich wie einzelne Szenen, die sich ähnlich eines Theaterstücks aufeinander beziehen und eine fortlaufende Geschichte erzählen, hören Sie jetzt mal vier davon. Ensuite.
Thank you.
Das Quartett Tetra Brass, viermal Metall, zu viert aber ein einatmender, klingender Körper, der hier Musik des vergessenen Komponisten Anton Simon wiederentdeckt. Im 19. Jahrhundert ist dieser Franzose nach Moskau gegangen, wo er Kammermusik, Vokalmusik, vor allem aber einige damals bekannte Ballette komponiert hat. Sie hören die Sendung Meine Musik, 15.16 Uhr ist es jetzt und wie schon angekündigt, werde ich mich jetzt in einen völlig anderen Klangkosmos begeben. Orchester, Geige, Mozart. In Personeneckdaten gesprochen, WDR-Symphonieorchester, Tobias Feldmann und Reinhard Göbel. Es gibt unterschiedliche Ansichten über Mozarts tatsächliche Autorenschaft an dem nun folgenden Werk. Sein sechstes Violinkonzert, das man fälschlicherweise bis in die 70er hinein als Nummer 7 gekennzeichnet hat. Und das ist irgendwie auch so geblieben, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sich Musikwissenschaftler immer noch nicht ganz einig sind, ob und wo man es einordnen kann. Auf diesem Album hier wird seine enge Verwandtschaft zur Pariser Symphonie, zur zweiten gezeigt und quasi als Beweis dafür genommen, dass Mozart dieses Konzert sehr wahrscheinlich vor seiner Paris-Reise 1777 geschrieben hat. Tobias Feldmann selbst sagt, es sei ein nicht so naheliegendes Werk für Geiger, die sich meist eher auf die Konzerte 3 bis 5 stürzen. Umso faszinierender ist die Fülle, die wirklich halsbrecherische Virtuosität, mit der die Geige hier nochmal völlig anders exponiert erscheint. Und doch ist auch alles, wie immer, wenn große Geiger bei Mozart am Werk sind, elegant, leicht, nobel, schwerelos, dem Himmel entgegen geschwebt, als wäre das alles nur ein Hauch von Tönen. Sie hören jetzt aber erst das Fragment aus der Pariser Symphonie, die Ouvertüre zur zweiten und danach den ersten Satz aus dem Violinkonzert zum direkten Vergleich.
Thank you.
Die Ouvertüre zur zweiten Pariser Sinfonie, einem Fragment von Mozart, gespielt vom WDR-Sinfonieorchester, an dessen Kopf eine der Galionsfiguren der modernen alten Musikszene steht. Reinhard Göbel. Göbel ist bekannt dafür, die verschollenen, streitbaren, unbekannteren Sätze, Fragmente, Partituren dieser Zeit zutage zu fördern und sie eingebettet in ihre wahrscheinliche Entstehungszeit als Teil großer Werkkataloge einzuordnen. Musikalisch. So auch hier, denn Sie hören jetzt das Zitat Göbel. Längste, aber einzige taugliche Violinkonzert des jungen Mozart, entstanden, so mutmaßt man, unmittelbar vor seiner Paris-Reise 1777 und an jugendlicher Strahlkraft kaum zu überbieten. Der Geiger Tobias Feldmann war als Solist eine bewusste Wahl Göbels. Die beiden kennen sich seit einigen Jahren und haben, Zitat Feldmann wiederum, dank Reinhards einzigartigem Sinn für unbekannte Schätze einige extrem spannende, selten eingespielte Werke aufgeführt.
Thank you.
Das war der Auftaktsatz aus einem eher selten aufgeführten Violinkonzert von Mozart, die Nummer 7 vom Album Journey to Paris. Das enthält als drittes sozusagen Schlüsselwerk die aus zwei umarrangierten Klaviersonaten bestehende Sinfonia Concertante C-Dur von Mozart, also neben dem Violinkonzert und der vorhin gehörten Ouvertüre. Alles sowas wie blinde Flecke in der herkömmlichen Beschäftigung mit Mozart und deshalb willkommene fehlende Puzzleteile für Menschen, die solche in einem größeren Werk suchen. Und natürlich willkommen für Menschen, die sich nicht so gern langweilen. Dazu gehört sicher der Dirigent Reinhard Göbel, dazu gehört auch das WDR-Sinfonieorchester und ich würde mal vermuten, dazu gehört auch der Geiger Tobias Feldmann. Jetzt hören Sie noch die Sinfonia Concertante. Das hier ist der dritte Satz. Das war der dritte Satz aus der Sinfonia Konzertante C, Dur, Köchelverzeichnis 521 von Mozart. Gespielt hat das WDR-Sinfonieorchester und Reinhard Göbel hat dirigiert. Meine Musik neigt sich dem Ende zu. Nächsten Freitag um 14.05 Uhr können wir uns wieder hören. Dann genauso 2 Stunden Lieblingsmusik hier auf Radio 3. Oder auch, wenn Sie Lust haben, schon am Mittwoch live auf der Bühne der RBB Dachlounge. Da wird wieder unsere Reihe Die Absolventen stattfinden. Und dieses Mal kommt als Gast oder als viele Gäste die Klasse von Antje Weithaas. Die ist Professorin an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Eine sehr bekannte und unglaublich tolle Geigerin. Also wer Antje Weithaas noch nie live gesehen hat, hier wäre die Gelegenheit. Sie wird natürlich nicht in erster Linie auftreten, sondern ihre Studierenden. Aber wer weiß, vielleicht gibt sie sich ja auch selbst noch die Ehre. Ich freue mich darauf. Sie können sich anmelden über ein Formular auf unserer Webseite rbb Radio 3 Kultursalon. Da finden Sie alle Informationen. Kostet gar nichts. Vielleicht sehen wir uns da. Und hier verabschiede ich Sie jetzt nochmal mit den 4 Bläsern und Janacek. Ich bin Fanny Tank. Bis bald.
Radio 3. Das Wort zum Schabbat.
Herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. Der heutige Wochenabschnitt der Tora enthält die Regeln für Menschen, die eine Zeit lang freiwilligen Verzicht üben und sich aus der sozialen Gemeinschaft zurückziehen. Welche Bedeutung hat diese Zeit der Enthaltsamkeit und wie sind die Vorschriften? Hören Sie dazu die Gedanken von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln.
Askese und Menschen, die sich bestimmte Entsagungen auferlegen, nehmen wir meist mit Unbehagen wahr. Da verzichtet jemand auf etwas, auf bestimmte Nahrungsmittel oder auf soziale Beziehungen und stellt sich damit außerhalb des üblichen Lebensvollzugs. Das Motiv dafür oder was man damit erreichen will, kann sehr verschieden sein. aber es sieht so aus, als ob durch die Enthaltsamkeit etwas im Leben erzwungen werden sollte. Im Torah-Abschnitt dieser Woche, Nassau, begegnen uns die Vorschriften für solches Nazireatum. Wenn ein Mann oder eine Frau ein Gelübde der Absonderung ausspricht, enthaltsam zu sein für Gott. Es ist nicht ganz klar, was der Zweck dieses Gelübdes ist, warum dieser Mensch eine bestimmte Enthaltsamkeit auf sich nimmt. Vielleicht erstrebt man eine besondere Nähe zu Gott, das Erlangen einer höheren Stufe von Heiligkeit im persönlichen Leben. Es geht jedenfalls um ein Absondern von den Mitmenschen, nicht aber um das Priestertum oder das Ausüben von religiösen Ämtern. Die Tora erzählt, dass ein Nazireer drei Regeln zu befolgen hat. Erstens, man darf keinen Wein oder Berauschendes zu sich nehmen, und dieses Verbot erstreckt sich auch auf Saft, Rosinen und Essig, die aus Trauben hergestellt werden. Zweitens, ein Nazireer darf nicht mit Toten in Berührung kommen, nicht einmal, wenn es um engste Familienangehörige geht. Und drittens, es dürfen keine Haare geschnitten werden. Das Haupthaar soll wild wachsen, ohne in eine Form gebracht zu werden. Der Verzicht auf Trauben oder deren Produkte, die zu Alkohol vergären könnten, schließt den Nazireer von vielen gemeinschaftlichen Mahlzeiten oder von Festen aus. Durch das Fernhalten von Toten gibt er vor, dass es in seinem Leben keinen Tod gibt. Wenn in seinem Umfeld ein Sterbefall vorkommt, nimmt er nicht teil an der Trauer der Familie und verweigert den Verstorbenen, was im Judentum Gemilut Chassadim Shel Emet, wahrhafte Liebesdienste, genannt wird. Das ungebremste Wachsen der Haare ist wahrscheinlich der nach außen sichtbarste Akt seines Gelübdes. Der so entstehende Kopfputz, hebräisch Nezer, gibt dem Nazireatum seinen Namen. Durch die auf Absonderung zielenden Verhaltensweisen und durch das wilde Aussehen will man demonstrieren, dass man anders ist und nicht der Umgebungsgesellschaft zugehört. Da wird eine Form von privater Heiligkeit beansprucht, die einen abhebt von den Mitmenschen, von ihren Beziehungen zueinander und auch vom allgemein praktizierten Gottesdienst. Entsprechend kritisch wurde solch ein Verhalten von den Rabbinern bewertet. Doch wer als Nazir ein Gelübde der Absonderung auf sich genommen hatte, tat dies zeitlich befristet. Der Zustand der gelobten Enthaltsamkeit konnte auf zweierlei Art enden. Entweder unfreiwillig, weil man gegen diese drei Regeln verstoßen hatte, etwa doch versehentlich Wein getrunken oder einen Toten berührt hatte. Oder eben, wenn die Zeitdauer und die Bedingungen des Gelübdes vollendet waren. Die Zeremonie zum Ende des Nazireatums erfolgte wiederum in drei Stufen, und zwar im Heiligtum. Zunächst musste das Gelübde aufgehoben und dessen sichtbares Symbol, die wilde Haartracht, abrasiert und verbrannt werden. Dann mussten bestimmte Opfer dargebracht werden, darunter ein Sühneopfer. Somit gab man die individuelle Suche nach Heiligkeit auf. Der Kohen, der Priester, trat nun wieder als Mittler der Anliegen gegenüber Gott auf. Und zum Abschluss signalisierte das Trinken von Wein den Wiedereintritt in die Gemeinschaft, von der sich dieser Mensch zuvor abgesondert hatte. Warum ein Opfer zur Sühne? Hatte sich diese Person nicht bis eben als besonders heilig und auf Gott ausgerichtet erwiesen? Die jüdische Tradition erkennt an, dass manche Menschen in bestimmten seelischen Notlagen das Bedürfnis haben, zu geloben, sich bestimmter Dinge zu enthalten, um das Gefühl zu haben, sie könnten etwas tun inmitten äußerer Umstände, auf die sie wenig Einfluss haben. Es ist der Versuch, Handlungsfähigkeit und Autonomie zurückzugewinnen. Der mittelalterliche Rabbiner Maimonides empfahl hingegen eher Mäßigung und Vermeidung von Exzess in allen Lebenslagen, als solch eine extreme Absonderung. Askese ist etwas sehr Elitäres. Sie kann sogar antisozial sein. Wünschenswerter ist die Maxime, die von Hillel in den Sprüchen der Väter überliefert ist. Sondere dich nicht von der Gemeinde ab und vertraue dir selbst nicht bis zum Tage deines Todes. Verurteile deinen Nächsten nicht, bis du in seine Lage gekommen. Shabbat Shalom. Amen.
Sie hörten den Chor der Liberal Jewish Synagogue London mit Hashki Veinu. Das Wort zum Schabbat sprach Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Schabbat Shalom wünscht Ursula Voss-Henrich.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber Medienberichten widersprochen, wonach der Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Dafür gäbe es keine Hinweise. Dementiert wurde auch, dass der Junge in Gewahrsam sei. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der